Ja, herzlich willkommen von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass ich eingeladen worden bin. Genau, es war spontan, Donnerstag bin ich gefragt worden, aber es passte, weil ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, schon längere Zeit, und das habe ich so ein bisschen als Grundlage genommen, um heute hier zu predigen. Und genau. Ich möchte mich beschäftigen heute mit der Frage, wie werde ich Christ? Und ich vermute mal, dass die meisten sagen, ja, das ist ja eigentlich ziemlich einfach, das ganze Thema. Wir sind hier alle als Christen zusammen, wir haben doch, wissen da eine Antwort drauf. Und ich bitte euch jetzt mal, dass ihr mal so ein paar Stichworte mir zuruft, was ihr sagt, was gehört dazu so zum Christwerden? Wer hat so mal ein Stichwort? Was, ich habe es nicht ganz gehört?
Freiheit.
Freiheit, ja. Gnade. Genau, das sind jetzt so Punkte, die passieren beim Christwerden. Aber ein bisschen die Frage noch, das ist noch ein bisschen anders gelagert, nämlich wie werde ich Christ? Also was ist sozusagen der Schritt? Jesus kennenlernen. Erkennen und annehmen. Glauben. Vergebung. Vergebung,
Entscheidung.
Entscheidung, ja. Konsequenz. Umkehren. Ja, sehr schön. Das waren schon mal echt einige gute Stichworte, die dazu gekommen sind. Was ich auch oft so höre, ist auch so was wie, es geht darum, Jesus in sein Leben einzuladen oder ja, sich zu bekehren, umzukehren, kam jetzt gerade auch schon mal. Genau. Manchmal ist auch das Stichwort Übergabegebet so ein zentraler Punkt, dass man sagen, jetzt gehört irgendwie ein Übergabegebet dazu. Und ja, ich möchte jetzt bei diesem Thema heute mit euch in die Bibel schauen, was steht eigentlich dazu in der Bibel, wie wir Christ werden. Weil wenn wir so eine Frage beantworten, dann kommen wir so oft aus unserer eigenen Erfahrung, aus dem, was wir bisher gehört haben. Und es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder schauen, was steht denn tatsächlich in der Bibel. Weil manchmal verschieben sich auch Dinge und es geraten bestimmte Dinge aus dem Blick. Und deswegen möchte ich mit euch schauen, was steht in der Bibel, wie da Menschen Nachfolger Jesu werden, wie da Menschen Christen werden. Und was heißt das dann auch wiederum alles für uns? Und was heißt es da vielleicht auch, wie wir andere Menschen zum Glauben einladen? Aber auch, was heißt es auch für das eigene Leben? Genau. Genau, da ist die erste Folie. Wie werde ich Christ und was sagt dazu die Bibel? Wenn wir jetzt sagen, wir wollen in die Bibel reinschauen, dann ist ja die Frage, wo schauen wir jetzt erstmal? Klar ist, wir müssen irgendwie ins Neue Testament schauen. Es geht ja um Jesus. Und vielleicht denkt man erstmal, okay, wir müssen in die Evangelien schauen. Da sind doch die ersten Menschen, die Nachfolger Jesu werden. Wir müssen aber dabei beachten, wenn wir in die Evangelien schauen, das ist noch ein bisschen eine besondere Epoche, nämlich die Auferstehung, die Kreuzigung hat noch nicht stattgefunden, die Auferstehung noch nicht. Die Himmelfahrt hat noch nicht stattgefunden, Pfingsten hat noch nicht stattgefunden. Das heißt, die Zeit, wo Jesus leibhaftig auf der Erde war, war noch eine besondere Zeitepoche. Wir leben jetzt in der Zeitepoche eigentlich eher danach, nämlich wo Jesus gestorben ist, wo er auferstanden ist, wo er in den Himmel gegangen ist und wo Gott seinen Heiligen Geist ausgegossen hat. Das heißt, die Evangelien sind nicht unbedingt die erste Anlaufadresse, wenn wir auf diese Frage eine Antwort haben wollen. Was haben wir sonst im Neuen Testament? Wir haben die Briefe an die Gemeinden und an die verschiedenen Mitarbeiter. Da geht es aber oft, ist die Zielgruppe Leute, die schon an Jesus glauben. Da gibt es manchmal so Rückblicke auf diesen Start, aber auch das ist nicht die erste Anlaufadresse. Dann haben wir noch die Offenbarung des Johannes. Da geht es um das, was zukünftig noch geschehen wird, wenn Jesus wiederkommt. Und was bleibt jetzt noch über? Genau, die Apostelgeschichte, sehr gut. Genau, das ist ja der Bericht darüber, wie die ersten Gemeinden entstehen, wie Menschen zum Glauben kommen. Und da möchte ich mit euch jetzt schwerpunktmäßig reinschauen. Die Apostelgeschichte ist ja geschrieben worden von Lukas, also dem gleichen Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Also Lukas hat sozusagen zwei Berichte gemacht. Der eine, das Leben Jesu, das andere, die erste Gemeinde oder wie die Apostel gewirkt haben. Und das Lukas-Evangelium endet mit Kreuz und Auferstehung. Und am Anfang der Apostelgeschichte ist Jesus noch auf der Erde, also im ersten Kapitel. Da kündigt er ihm an, dass der Heilige Geist kommen wird. Und dann findet Himmelfahrt statt. Und dann, Apostelgeschichte 2, geht es los mit Pfingsten, also dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Und Es geht dann durch die ganze Apostelgeschichte immer wieder durch, wie Menschen zum Glauben kommen, wie sie Nachfolger Jesu werden. Und am Anfang stärker der Bericht, wie das durch Paulus, wie das durch Petrus und die anderen Apostel geschieht. Und später geht es vor allen Dingen, wie das durch Paulus geschehen ist. Und da möchte ich jetzt mit euch auf verschiedene Bibelabschnitte schauen und einfach gucken, was wird uns darin berichtet, wie da Menschen zum Glauben gekommen sind. Und das erste ist die Predigt, die Petrus zu Pfingsten gehalten hat. Also der Heilige Geist wurde ausgegossen. Ihr habt bestimmt die Geschichte vor Augen. Und da kommen viele Menschen zusammen. Viele, das sind Juden, die aber aus unterschiedlichen Regionen kommen, die unterschiedliche Sprachen eigentlich sprechen. Und die hören dann die Apostel in ihren Sprachen reden. Also der Heilige Geist hat gewirkt, dass sie in fremden Sprachen auf einmal sprechen können und das Evangelium verkünden können. Und wir müssen uns vor Augen halten, Petrus spricht zu Juden. Das heißt, das sind die Juden, die Jesus auch im Vorfeld verworfen haben, die gesagt haben, ans Kreuz mit ihm und die nicht angefangen haben, an Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen. Und das führt Petrus diesen Menschen vor Augen. Er sagt, ihr habt diesen Jesus verworfen und ihr habt ihn ans Kreuz gebracht. Und das Spannende ist jetzt ja, wie reagieren die Leute? Und da möchte ich einsteigen. Apostelgeschichte 2, wie ist es nach der neuen Genfer Übersetzung, die ist ziemlich flüssig und doch nahe am Urtext. Apostelgeschichte 2. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, in Klammern zum Beispiel Deutschland, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Das ist das, was passiert nach dieser ersten Evangelisationspredigt sozusagen. Ich möchte auf verschiedene Stichpunkte eingehen, die unterschiedlich klar benannt werden. Der erste Stichpunkt ist, diese Menschen fangen an zu glauben. Sie hören das und sie sind ins Innerste getroffen. Das heißt, sie nehmen diese Botschaft an. Sie sagen, ja, das stimmt. Wir haben Jesus verworfen. Wir haben ihn nicht erkannt als der er ist. Und wir sehen jetzt, er ist der Messias. Er ist der angekündigt wurde. Also sie fangen an zu glauben. Das sieht man auch daran, dass sie jetzt fragen, was sollen wir tun? Das heißt, sie fangen an, aus dem, was sie da hören und annehmen, nach den Konsequenzen zu fragen. Was müssen wir jetzt denn machen? Und dann kommt die Antwort von Petrus und er sagt als erstes, ihr müsst umkehren, kehrt um. Ihr müsst von diesem Weg, diesen Blick, den ihr bisher auf Jesus hattet, und müsst ihr umkehren. Ihr müsst wirklich eine radikale Wende, muss in eurem Leben geschehen, ihr müsst umkehren. Dann wird als Punkt da genannt, jeder von euch lasst sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Und als dritter Punkt wird dann noch genannt, und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Also vier so Stichpunkte, die hier auftauchen. Der Glaube, die Umkehr, Taufe und den Heiligen Geist empfangen. Und diese Elemente, die finden wir an ganz vielen Stellen in der Apostelgeschichte immer wieder. Ich möchte auf eine weitere Stelle eingehen, wo auch noch etwas, ein weiterer Aspekt sehr deutlich wird. Das ist die Geschichte von Petrus und den Hauptmann Cornelius, also ein Mann, der nicht Jude ist, der nach Gott fragt. Und da ist nicht nur Cornelius, sondern da sind mehrere Menschen. Und zu denen spricht Petrus erstmal von Jesus. Er erzählt ihnen von seinem Leben, von Jesu Leben und seinem Wirken, von der Kreuzigung und von der Auferstehung. Und und dann spricht Petrus hier weiter, was über Jesus. Ne? Jesus gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden. Jeder, der an ihn glaubt. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung. dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über die Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte: Wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern, jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Ich möchte jetzt hier wieder also den Fokus auf diese Stichworte legen. Erstmal das Stichwort Glaube. In dieser ersten Markierung, die ich da gemacht habe, dem blauen, Vers 43, am Ende kommt: Jeder, der an ihn glaubt. Der Glaube ist wieder das zentrale Stichwort. Und der Glaube ist ganz oft so ein Stück weit ein Überbegriff. Wir sprechen ja auch davon, wie werde ich Christ? Oder wir können auch sagen, wie komme ich zum Glauben an Jesus? Oder wie kommt jemand zum Glauben an Jesus? Das ist ein Stück weit der Stichwort Glaube, ein Überbegriff, unter dem vieles dazugehört. Und hier steht eben, jeder bekommt Vergebung seiner Sünden, jeder, der an ihn glaubt. Der Glaube gehört dazu. Die Umkehr, das Thema wird hier gar nicht so deutlich berichtet. Es geht darüber berichtet, dass Jesus richten wird. Und das hat natürlich was mit Umkehr zu tun, aber dieses Stichwort Umkehr kommt hier in dieser Deutlichkeit so nicht vor. Das können wir uns mal merken, weil ich komme da gleich noch drauf zurück. Die Taufe wird hier sehr deutlich benannt in Vers 48 und er ordnete an, sie im Namen von Jesus zu taufen. Und eben auch der Empfang des Heiligen Geistes wird hier wieder sehr deutlich, ist ganz, ganz großes Thema, eben, dass eben hier jetzt Menschen, die nicht jüdischen Glaubens sind, auf einmal den Heiligen Geist empfangen. Und hier sieht man auch, die Reihenfolge dieser Schritte ist nicht unbedingt immer ganz dieselbe. Hier empfangen Menschen den Heiligen Geist und danach lassen sie sich taufen. Das geschieht nicht unbedingt alles immer in genau der gleichen Reihenfolge. Und jetzt gibt es eine interessante Sache, nämlich dieses Ereignis, was wir hören von Cornelius und Petrus, das wird nicht nur einmal in der Apostelgeschichte berichtet, sondern insgesamt sogar dreimal. Also vom gleichen Autor. Was hat damit zu tun? Hier erklärt er erstmal, das ist sozusagen die Geschichtsschreibung. Und später kommt er darauf wieder zurück, weil er dann nach Jerusalem reist, Petrus. Und Petrus wird dann nämlich von den Juden so ein bisschen in die Mangel genommen und gesagt, was ist da passiert? Wie kann das sein, dass du jetzt dich an die Nichtjuden richtest? Und deswegen erzählt Petrus nochmal, was da passiert ist. Und dann ist die Akzentuierung nämlich ein bisschen anders. Apostelgeschichte 11. Ich hatte eben erst begonnen, zu den Versammelten zu sprechen. Also er steht jetzt vor den Juden in Jerusalem. Ich hatte eben erst begonnen, zu den Versammelten zu sprechen, als der Heilige Geist auf sie herabkam. Genau wie damals am Pfingsttag auf uns. Da musste ich an das Wort denken, das der Herr gesagt hatte. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Gott hat ihnen also, als sie zum Glauben an Jesus Christus kamen, den Herrn kamen, dieselbe Gabe geschenkt wie uns. Als diejenigen, die von Petrus Rechenschaft gefordert hatten, diesen Bericht hörten, verstummte ihre Kritik. Sie priesen Gott und sagten, jetzt hat Gott also auch den Nichtjuden die Umkehr zu ihm ermöglicht. Er hat ihnen damit den Weg zum Leben eröffnet. Der Glaube wird in Vers 17 genannt. Ne? Gott hat ihnen also, als sie zum Glauben an Jesus Christus kamen, da merkt man auch wieder, das ist so die gesamte Überschrift. Sie kommen zum Glauben. Glauben beinhaltet was Eigenes, aber dann dieser ganze Prozess ist auch zum Glauben an Jesus kommen. Und dann ist spannend, dass das Thema Umkehr hier nämlich jetzt ganz deutlich benannt wird. In dem vorherigen Bericht war das mit der Umkehr gar nicht so ganz klar. Hier wird jetzt aber eben die letzte blaue Markierung. Jetzt hat Gott also auch den Nichtjuden die Umkehr zu ihm ermöglicht. Hier wird diese Umkehr jetzt ganz glasklar benannt. Die gehört dazu. Und dann kommt hier eben der Empfang des Heiligen Geistes vor. In Vers 15 ist das nochmal ganz klar benannt, aber auch nachfolgend spielt das nochmal eine Rolle. Und die Taufe ist wiederum interessant, die wird jetzt hier nicht genannt. Es wird hier wohl von der Taufe von Johannes gesprochen, also Johannes hat mit Wasser getauft und jetzt geht es darum, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, also das meint eher dieses den Heiligen Geist empfangen. Aber die Wassertaufe, die kommt jetzt hier so gar nicht vor. Aber hat sie nicht stattgefunden? Doch, wir wissen von dem vorherigen Bericht, es gab ja diese Anordnung am Ende, dass sie alle getauft werden. Das heißt, wenn wir in einer Bibelstelle etwas in der Bibel etwas darüber hören, wie jemand Christ wird, und es wird werden bestimmte Schritte dann vielleicht nicht genannt, es wird zum Beispiel die Umkehr nicht erwähnt, dann heißt das nicht, dass die Umkehr keine Rolle gespielt hat. Wir müssen uns klar machen, da fand ein Ereignis statt und da werden natürlich, es wird nie das Ganze berichtet, sondern immer natürlich bestimmte Schwerpunkte, die da eine Rolle spielen. Und jetzt in Apostelgeschichte 15, das habe ich den Text jetzt nicht nochmal, da wird nochmal wieder darauf Bezug genommen und da wird der Glaube genannt und der Empfang des Heiligen Geistes. Also da kommt Umkehr und Wassertaufe gar nicht vor. Und es gibt halt viele weitere Stellen in der Apostelgeschichte, wo Menschen zum Glauben kommen und es spielen immer wieder unterschiedliche Punkte, bilden einen Schwerpunkt, die da vorkommen. Genau, und jetzt ist ja die Frage, okay, das ist jetzt Apostelgeschichte, aber wie sieht das sonst im Neuen Testament aus? Wenn man jetzt sagt, okay, Evangelien, muss da nicht auch schon irgendwie bei Jesus schon eine Verbindung dahin sein? Und das ist ganz klar so. Wenn wir zum Beispiel die Geschichte uns vor Augen führen, Jesus und Nikodemus. Nikodemus kommt zu Jesus in der Nacht und er will wissen, wie er ewiges Leben bekommt. Und Jesus sagt ihm, du musst von Neuem geboren werden. Das hat ganz viel auch mit dieser Umkehr zu tun. Das muss wirklich etwas radikal, eine radikale Abkehr von einem alten Leben und eine Hinkehr zu einem neuen Leben geschehen. Und gleichzeitig auch, es muss durch Gott gewirkt werden. Aber Jesus sagt zu ihm, du musst neu geboren werden aus Wasser und Geist. Was ist das? Aus Wasser geboren werden ist die Wassertaufe. Aus Geist neu geboren werden ist den Heiligen Geist empfangen. Das zum Beispiel in der Geschichte. Oder wenn man jetzt sagt, in den Römerbrief, wenn man da jetzt mal reinschaut, oder in die Briefe insgesamt reinschaut, dann findet man zum Beispiel im Römerbrief auch ganz klar diese Punkte wieder. Diese Themen kommen alle vor, weil Paulus im Römerbrief die Menschen sozusagen auch erinnert an den Start. Zum Beispiel in Römer 6, wo es um die Taufe geht. Da sagt er, hey, wisst ihr nicht, was das bedeutet, dass ihr getauft worden seid? Und dann erklärt er nochmal, das ist die Taufe. Und das ist auch so ein Hinweis, manchmal ist es auch so, es ist ein Mensch getauft worden und erst später versteht er so richtig, was hat das eigentlich bedeutet. Oder vielleicht später sieht er nochmal und ist es ein lebenslanger Prozess, dass wir merken, da ist ein Punkt, da muss ich umkehren. Vielleicht bin ich noch nie richtig umgekehrt, dann ist das absolut notwendig, aber vielleicht gibt es auch einen neuen Punkt in meinem Leben, wo ich merke, da bin ich auf Abwege gekommen und ich muss erneut umkehren. Sachen, die immer wieder vorkommen. Spannend ist jetzt nochmal, wenn man sich anschaut, was ist eigentlich so der Auftrag von Jesus gewesen? Wir haben den vorhin hier auch schon mal an der Folie gehabt, Matthäus 28, haben wahrscheinlich die meisten auch so ein bisschen im Ohr. Ich lese das nochmal vor. Matthäus 28, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Also geht zu den Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Das ist auch wieder ein bisschen diese Überschrift. Führt sie zum Glauben, dass sie zum Glauben, macht sie zu Christen. Wobei Christen eine Sache ist, eine Wortwahl ist, die später aufgetaucht ist. Also die anderen Menschen haben eigentlich über die Nachfolger Jesu gesagt, das sind Christen. Sie selber haben sich wahrscheinlich eher als Jünger Jesu bezeichnet oder als Brüder und Schwestern im Herrn. Genau. Aber das meint das Gleiche. Also macht die Menschen zu meinen Jüngern. Das ist so die Überschrift. Und hier ist jetzt der Aspekt genannt, tauft sie. Der ist hier als erster Aspekt genannt. Hier ist gar nicht davon gesprochen, dass die Menschen umkehren sollen. Aber dieses gleiche Ereignis, als Jesus mit den Jüngern geredet hat, das hat Matthäus hier berichtet. Er hat da den Schwerpunkt draufgelegt. Er hat das sozusagen in den Fokus gerückt. Lukas war selbst bei den Ereignissen nicht dabei. Er hat aber viele Zeugen befragt. Das schreibt er selber, dass er das so gemacht hat und hat das dann aufgeschrieben. Und Lukas, der sagt jetzt von dem gleichen Gespräch, und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. Und wichtig ist, sich klar zu machen, hat er jetzt das eine gesagt oder das andere gesagt? Nein, Jesus hat mit seinen Jüngern dort sicher ein längeres Gespräch geführt. Jesus hat nicht nur die paar Worte in seinem ganzen Leben gesagt, die wir in der Bibel überliefert bekommen. Nein, er hat natürlich länger zu denen gesprochen, das wissen wir. Er hat lange zu denen gepredigt und auch dort wieder zu seinen Jüngern mehr als zwei, drei Sätze gesagt haben. Er hat mit ihnen gesprochen und die unterschiedlichen Berichte davon liefern uns unterschiedliche Stichworte oder unterschiedliche Schwerpunkte. Dabei hängen aber natürlich auch Taufe und Umkehr hängen auch eng zusammen. Aber ne, Matthäus kommt stark der Punkt Umkehr vor, Taufe vor. Hier in Lukas ist ganz klar dieser Punkt Umkehr benannt. Und dann wiederum in Markus, da steht es so, danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, Geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Hier auch wieder der Punkt, der Glaube wird sehr klar benannt. Man merkt auch, wie Glaube ein Stück weit Überschrift ist. Auch dieser letzte Punkt ist interessant. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Da steht jetzt nicht, und wer nicht getauft ist und wer nicht den Heiligen Geist empfangen hat. Ist erstmal interessant. In der ersten Hälfte des Satzes steht aber auch, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Also wir merken, das ist ein spannendes Thema. Ich möchte da weiter darauf eingehen, was das Ganze nämlich denn eigentlich jetzt für uns heißt. Also wenn wir diese Frage stellen, wie werde ich Christ, dann habe ich jetzt so ein bisschen aufgezeigt, wie wir das damals zu neutestamentlicher Zeit finden, wie die Menschen Christen geworden sind. Da war jetzt nicht das Thema Übergabegebet zum Beispiel ein Stichwort. Das Übergabegebet finden wir so in der Bibel auch nicht. Das heißt nicht, dass es verkehrt ist. Also ich glaube sehr, dass viele Menschen gibt, die haben ein Übergabegebet gesprochen. Für die war das der Start ins Christsein. Aber es geht darum, auch weiterzugehen. Ich glaube, das Übergabegebet kommt wahrscheinlich ursprünglich von diesem Thema Umkehr her. Weil im Übergabegebet kommt ja eigentlich immer etwas vor, dass man sagt, Gott, ich weiß, ich bin durch meine Fehler, durch meine Sünden von dir getrennt. Das trennt mich von dir und ich bitte um Vergebung meiner Sünden. Ich glaube, daher kommt dieses Übergabegebet, die Umkehr. Aber ich glaube auch, dass bei der Umkehr wir manchmal noch viel tiefer gehen müssen. Nämlich, dass wir sehr konkret zum Beispiel das benennen müssen, was uns von Gott trennt, damit wir wirklich eine Umkehr davon erleben. Ich komme da nochmal drauf zurück. Genau, was wichtig ist, wenn wir einen Start im Glauben gemacht haben, dass wir weitergehen und dass wir nicht so ein Verständnis des Glaubens haben, dass ich irgendwie so ein Ticket lösen kann. Also im Sinne von, ich mache jetzt eine bestimmte Sache und das gibt es, ich habe das schon gehört, das gibt es so in Extremform, die sagen, wenn du einmal ein Übergabegebet gesprochen hast, dann bist du gerettet und dann kannst du machen, was du willst in deinem Leben, du bist gerettet. Und das ist nicht ein Verständnis, was wir in der Bibel wiederfinden. Das ist auch vorhin, als wir die Textlesung hatten, mit dem Weinstock. Da geht es immer wieder darum, dass Jesus uns auffordert, in ihm zu bleiben. In ihm zu bleiben. Und das ist der Weg, also weiterzugehen im Glauben. In ihm zu bleiben, nah an Jesus dran zu bleiben. Und wir, ein Verständnis, wo wir sagen, ich tue eine bestimmte Sache. Und das kann, sage ich mal, je nach unterschiedlicher Kirche kann das was Unterschiedliches sein. Es gibt vielleicht die Gemeinden, die sagen, ja, du musst dein Übergabegebet gesprochen haben. Die anderen sagen, du musst getauft sein. Wenn du das gemacht hast, ist alles super. Ob du umgekehrt bist oder nicht, ist gar kein Thema. Hauptsache, du bist getauft. Nein, auch das finden wir so in der Bibel nicht wieder. Und andere, vielleicht charismatische, die sagen, du musst den Heiligen Geist erlebt haben. Aber lassen diese ganzen anderen Themen eher beiseite. Wichtig ist, es geht beim Christsein und beim Christwerden nicht darum, was muss ich jetzt minimal tun. Also wenn jemand sich fragt und sagt, ja, ich möchte schon in den Himmel kommen, und was muss ich jetzt an Minimum tun, um da dabei zu sein? Und dann will ich mein Leben leben. Da ist etwas wirklich schief. Weil es geht darum, wenn ich Christ werde, wenn ich Jünger Jesu werde, dann gebe ich mein Leben hin. Wir haben das vorhin im einen Lied gesungen. Es geht nicht mehr um mich. Es geht um Jesus. Und deswegen geht es nicht darum, was muss ich jetzt minimal tun, um den Himmel auch noch mitzunehmen? Und dann lebe ich mein Leben. Das, was ich will. Es ist zum Beispiel spannend, wenn wir jetzt, oder es kann so ein Verständnis geben, dass man sagt, okay, wie ist das mit diesem Mann, der dann bei Jesus, neben Jesus am Kreuz hing, dem Verbrecher? Der wurde doch nicht mehr getauft. Hätte der sich jetzt, kommt er jetzt nicht in den Himmel? Jesus hat zu ihm gesagt, du wirst mit mir heute im Paradies sein. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Erstmal ist das eine spannende Geschichte, weil man nochmal fragen könnte, Moment mal, es ist ja noch gar nicht das Erlösungswerk Jesu ganz abgeschlossen. Jesus ist noch gar nicht gestorben, es ist noch irgendwie eine andere Zeitepoche. Kann man auch nochmal drüber nachdenken. Aber spannend ist nochmal ein anderer Punkt. Was hat nämlich dieser Mann am Kreuz gesagt? Und ich möchte das nochmal vorlesen, ich habe das jetzt nicht auf Folie. Lukas 23, Vers 41, das spricht jetzt dieser Verbrecher. Dabei werden wir, also er richtet sich an den anderen Verbrecher und sagt, dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber, also Jesus, er aber hat nichts Unrechtes getan. Und dann sagte er, eben an Jesus gerichtet, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Das heißt, und dann sagt Jesus zu ihm, du wirst mit mir heute im Paradies sein. Was ist bei diesem Mann passiert? Er hat erkannt, ich bin sündig, ich sterbe hier zurecht. Und neben mir ist Jesus, der seine Herrschaft als König jetzt bald antreten wird. Er ist der Sohn Gottes. Er hat Jesus erkannt. Er hat gesagt, ich weiß jetzt, wer Jesus ist. Er stirbt zu Unrecht und wir sterben hier zu Recht. Das heißt, bei ihm hat die Umkehr stattgefunden. Und nun hat er sich nicht mehr taufen lassen, weil er hatte keine Gelegenheit mehr dazu, weil er ist dann gestorben. Was wäre passiert, wenn irgendwie ein Bote des Kaisers oder sonst wie was, oder des Hauptmanns, der Regierenden dort gekommen wäre und hätte gesagt, holt diesen Mann vom Kreuz, er darf doch leben. Glaubt ihr, was wäre passiert? Ich glaube, er wäre zu den Jüngern gegangen und hätte gesagt, erzählt mir mehr, was Jesus gesagt hat. Ich will mehr, ich will mein Leben so leben, wie Jesus es gesagt hat. Ich habe jetzt einen Anfang gemacht, ich will weitergehen. Und was haben die Jünger gemacht? Die Jünger haben auch Menschen getauft, das wird uns berichtet. Und ich glaube auch, dieser Mann, der hätte dann an der Folge dessen, hätte auch immer gesagt, so, ich möchte mich auch taufen lassen. Ich möchte auch wirklich auf diesen Weg der Nachfolge vorangehen. Und das ist so wichtig, wenn wir anfangen im Glauben, dass wir nicht stehen bleiben im Glauben, sondern dass wir weitere Schritte des Glaubens gehen. Und das, finde ich, passt der Text vorhin mit dem Bleiben in Jesus sehr gut. Es geht darum, weiter zu gehen. Und wichtig ist, wenn wir uns diese weiteren Schritte angehen, es geht nicht darum, eben dieses, was ich so vorhin schon gesagt habe, dieses Ticket lösen, sondern all diese Punkte haben ja entsprechende gute und segensreiche Konsequenzen für uns. Nämlich zum Thema Umkehr. Wenn du wirklich Umkehr erlebst, Vergebung erlebst, dann kannst du frei werden. Wir haben vorhin das eine Lied gesungen, dieses Monatslied, das fand ich echt, echt stark. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes, kam da immer wieder vor. Und frei zu werden, hat etwas damit zu tun, dass wir Vergebung erleben. Und Vergebung erleben wir durch Umkehr. Das heißt, wenn es etwas in deinem Leben gibt, wo du vielleicht schon seit 30 Jahren oder wie auch immer wie lange, schon etwas dich in deinem Innersten anklagt, weil du weißt, ich habe in meinem Leben da wirklich einen Fehler begangen. Ich weiß, das war falsch, das war Sünde. Und das findet Gott nicht gut, was da in meinem Leben passiert ist. Und du merkst, das klagt mich immer noch an. Ich werde das nicht los. Dann ist der Punkt, um Vergebung dazu erfahren, dort Schritte der Umkehr zu gehen. Und manchmal reicht es nicht, dass du alleine für dich Gott um Vergebung bittest. Manchmal musst du mit einem anderen Menschen zusammensitzen, musst das auch vor einem anderen Menschen bekennen, musst die Sünde aus der Dunkelheit, in der das steckt, sozusagen ans Licht holen, musst das vor Gott bringen mit einem anderen Christen und der dir dann auch sagen kann, dass auf dieses Bekenntnis hin, dass du um Vergebung bittest, auch Vergebung erfahren darfst. Und dann dürfen wir frei werden. Umkehr hat damit zu tun, wir können frei werden von all diesem Ballast, den wir in unserem Leben angeschleppt haben. Von allem, dass wir unser Leben selber in die Hand nehmen wollten und nicht Jesus vertraut haben. Von all dem können wir erlöst werden. Für mich war lange Zeit dieser Begriff Erlösung so ein theologischer Begriff. Und ich habe das dann irgendwann auch persönlich so erlebt, wie ich erlöst werde, wie von dem zum Beispiel, was mich noch angeklagt hat, weil ich erlebt habe, Gott vergibt mir. Und da geht es auch darum, zum Beispiel in der Umkehr, das auch loszulassen, wo andere Menschen an mir sündig geworden sind. Und vielleicht hast du etwas erlebt, wo du sagst, das hat mein Leben so kaputt gemacht, das hat mein Leben so verletzt, stellt mein Leben unter so eine Last, dass da Menschen an mir sündig geworden sind. Auch dann geht es darum, in der Umkehr zu sagen, ich halte das nicht mehr fest, sondern ich gebe das Gott. Das heißt nicht, das ist jetzt richtig, was die Person damals mir angetan hat, aber ich überlasse das Gott. Gott ist der Richter, Gott ist derjenige, der zur Rechenschaft zieht. Ich muss das nicht machen. Und ich lasse das los. Ich lasse das los, was mir angetan wurde. Und dann kann Vergebung und dann kann Heilung in unser Leben hineinbekommen. Dass wir in unserer Seele wirklich Heilung erfahren. Dass das, was an Verletzung in uns ist, in Ordnung kommt. Und dafür ist es so wichtig, dass wir dieses Thema Umkehr uns da ganz stark mit auseinandersetzen. Und da merkt man auch, finde ich, bei diesem Thema, das ist nicht nur so eine Sache, die passiert nur einmal. die sollte, wenn ich Christ werde, passieren, da sollte das ganz stark Thema sein, aber es sollte immer wieder etwas sein. Und manchmal zeigt denn der Heilige Geist irgendwas auf und sagt, hey, und damals, dort und dort, da hast du nicht richtig gehandelt. Und ich habe das auch schon so ganz kleinen Dingen erlebt, wo ich wusste, okay, ich muss diese Person, ich muss mich bei der melden. Ich hatte so eine kleine Sache, da habe ich gesagt, ich werde die anrufen. Hatte von Gott auch so, das ist okay, wenn ich einfach anrufe. Ich habe mit der Person gesprochen und gesagt, damals, das und das war da, das war nicht richtig für mich und ich möchte dich bitten, dass du mir das vergibst. Und ich musste das mit dieser Person in Ordnung bringen und konnte dann auch erleben, nein, jetzt bin ich frei davon. Gott vergibt mir. Und das hat wesentlich mit der Umkehr zu tun. Und was mit der Umkehr auch zu tun hat, ist, oder und mit diesem Stichwort Freiheit zu tun hat, ist, wir können frei werden von Sünde. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Problem mit Pornografie hat, was ja heute viel ein Thema ist, dann gibt es Freiheit davon. Das heißt nicht nur, es gibt Vergebung davon, dass ich da sündig geworden bin. Nein, ich kann da rauskommen. Das ist Umkehr. Nämlich, ich muss mich einerseits davon abkehren und muss mich Gott zuwenden und dann kann ich frei von diesen Dingen werden und kann frei davon werden, von dem, was ich an Schuld auf mich geladen habe, aber auch, was das für negative Konsequenzen hat. Weil wenn ich zum Beispiel Pornografie konsumiere, dann verändert das was in mir. Und dann wirkt das wie Gift in mir. Und es macht etwas kaputt in mir. Und davon will Gott mich frei machen. Dass ich frei werde, dass ich das los werde und dass ich ein geheiligtes Leben führe und dort auf Gottes Wegen komme. Und dass ich dann segensreiche Wege einschlage. Und von all dem Schmutz, sag ich mal, loskomme. Und dann muss ich mir von Gott zeigen lassen, dass es darum geht, die Sünde zu hassen. Habt ihr das gewusst, dass Gott hasst? Das steht in der Bibel. Gott hasst die Sünde. Gott hasst die Sünde, weil die Sünde so abgrundtief schlecht ist, weil sie so zerstörerisch ist, weil sie in uns Dinge kaputt macht, in anderen Menschen Dinge kaputt macht, weil sie uns in die Isolation führt, weil sie Gemeinschaft zerstört. Die Sünde ist so schlecht und deswegen hasst Gott die Sünde. Und wir sollen, unser Leben soll mit Gottes Wesen übereinstimmen. Das ist unsere Richtung, zu werden wie Jesus. Und das heißt auch, die Sünde zu hassen. Und nicht zu sagen, ich bitte um Vergebung und gleichzeitig liebe ich aber doch noch die Sünde. Nein, ich muss meinen Blick verändern lassen durch Gott und anfangen zu sagen, ich hasse diese Sünde. Ich will diese Sache nicht mehr. Und so kann wirklich Umkehr geschehen, kann wirklich Veränderung in unserem Leben geschehen. Was passiert durch das Thema Taufe? Bei Taufe ist ganz wichtig zu verstehen, was bedeutet Taufe? Taufe ist nicht ein Ritual. Taufe ist viel mehr. Taufe ist, ich beerdige mein altes Leben. Das heißt, Taufe heißt eigentlich, ich schaufel ein Grab aus für mich selbst. Ich entscheide mich dazu, ich lasse mich taufen und ich wähle dann den eigenen Tod. Was beerdige ich da? Ich beerdige dort meinen eigenen Willen. Ich beerdige dort, dass ich mein Leben selber auf die Reihe kriegen will. Dass ich denke, ich könnte es schaffen. Ich weiß, wie Leben geht. Ich gebe das auf und sage, Gott, ich weiß das nicht. Ich brauche dich. Ich will dir folgen. Zeige du mir, wie Leben geht. Zeige du mir, was es heißt, einen guten Weg in meinem Leben zu gehen. Und ich gebe mein eigenes, was da in mir ist, das gebe ich auf. Und frage Jesus, was willst du? Auch das haben wir vorhin in den Liedern gesungen. Ich gebe mich dir ganz hin und gebe mein eigenes auf. Und das ist Taufe. Und wer sagt, hey, mit dem Thema Taufe, ich merke, ich muss mich da noch mehr mit beschäftigen, weil ich noch nicht so ganz weiß, was bedeutet Taufe. Denn lest wirklich mal Römer 6. Römer 6 wird das so deutlich erklärt, was es heißt, die Taufe. Lest das und studiert das. Es geht nicht darum, mir hier zuzuhören und mir zu folgen, sondern wirklich in die Bibel zu schauen und zu schauen, was steht da und wie erklärt Gott selbst das. Und dann den Heiligen Geist empfangen, noch als dritten Schritt. Auch das haben wir in den Texten vorhin gesehen, dass es immer wieder vorkommt. Und der Heilige Geist bedeutet eben auch, ich bekomme die Kraft, zum Beispiel die Sünde lassen zu können. Ich höre auch auf zu glauben, ich könnte alleine mit der Sünde fertig werden, sondern ich richte mich auf Gott und sage, Gott, du musst mir die Kraft geben. Ich weiß, ich bin immer wieder in Sünde reingetappt. Du musst mir jetzt die Kraft geben. Komm du mit deinem Heiligen Geist, erfülle mich, dass ich Kraft bekomme, dass du mich leitest aus der Sünde heraus. Den Heiligen Geist empfangen, dann kann ich Gottes Führung erleben und immer mehr erkennen, wie Gott wirklich ist. Ich habe das erlebt, als ich den Heiligen Geist stark erlebt habe, dass ich auf einmal gemerkt habe, wie ich die Bibel viel mehr verstehe. Vorher habe ich immer gedacht, fand ich das immer so schwer mit der Bibel. Ich habe das gelesen und ja, und klar habe ich ein paar Sachen irgendwie intellektuell verstanden, aber es ist nicht so richtig zur inneren eigenen Erkenntnis geworden. Aber durch den Heiligen Geist habe ich auf einmal gemerkt, jetzt auf einmal liegen die Sachen für mich offen. Und ich habe gedacht, wie kann das sein, dass ich das vorher nicht richtig verstanden habe, dass ich vorher die Dinge nicht gesehen habe. Und deswegen, wir brauchen den Heiligen Geist. Und jetzt ist es ja so, jeder, der mit Jesus auf dem Weg ist, der sagt, ja, ich habe Gott da und da reden hören zu mir. Ich habe da und da Gott erlebt. Habe ich den Heiligen Geist empfangen? Das ist manchmal so eine Frage. Und ich glaube, dass Gott durch den Heiligen Geist zu uns redet. Und dann gibt es aber doch nochmal den Punkt, wo ich den Heiligen Geist nochmal viel intensiver erlebe. Wir müssen uns das nur anschauen, wie das hier in der Apostelgeschichte berichtet wird, wie die Menschen den Heiligen Geist erleben. Und wir müssen uns nochmal klar machen, an manchen Stellen wird eben auch das so benannt, dass wir in dem Heiligen Geist getauft werden. Und was wiederum heißt jetzt nochmal taufen? Taufen heißt eintauchen. Das heißt, damals zur Zeit Jesu, wenn jemand ein Stück Stoff hatte und das färben wollte, dann hatte er da sein Wasserbad mit Farbe drin, dann hatte er sein Stück Stoff und dann hat er gesagt, so, ich taufe das jetzt. Das war das Wort für eintauchen. Das war einfach nur das Wort eintauchen. Ich nehme jetzt das Stück Stoff und tauche das ein. Ich taufe das Stück Stoff. Und dann kam das raus und war verändert. Das heißt, Taufe bedeutet einzutauchen. Wenn wir in der Wassertaufe getauft werden, dann werden wir in Jesus eingetauft. Wir werden getauft auf den Namen Jesus. Und werden sozusagen, wir geben das alte Leben ab, ne, was ich vorhin schon gesagt habe, und wir nehmen ein neues Leben an. Das Leben in Jesus und mit Jesus. Und die Taufe im Heiligen Geist heißt eben auch, ich werde, so wie dieses Tuch komplett eingefärbt werde, ich werde ganz erfüllt mit dem Heiligen Geist. Also nicht nur der Heilige Geist hat zu mir geredet an dieser oder jenen Stelle, sondern ich erlebe den Heiligen Geist in einer Art und Weise, dass er mich ganz ausfüllt und dass er anfängt, mich jeden Tag, jede Stunde zu leiten und zu mir spricht und ich auf ihn höre und immer wieder im Gespräch mit Gott bin durch den Heiligen Geist. Da empfehle ich einfach auch wirklich, wenn ihr sagt, ja, da weiß ich noch nicht so genau Bescheid, lest das in der Bibel, was darüber steht, wie Menschen zum Glauben kommen. Lest einfach zum Beispiel mal die Apostelgeschichte mal wieder komplett durch. Jetzt ist vielleicht bei manchen so die Frage entstanden, ja, bin ich denn jetzt überhaupt Christ? Ich sehe diese verschiedenen Schritte und ich weiß, irgendwie Bestimmtes hat in meinem Leben stattgefunden, anders vielleicht so noch nicht. Wichtig ist erstmal zu wissen, was steht denn in der Bibel, wer Christ ist. Und man kann diese Frage stellen, zum Beispiel wird die hier in 1. Johannes 2 beantwortet. Da steht, wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Das heißt wiederum, es sind nicht diese Schritte, die man von außen sehen kann, wie jetzt zum Beispiel Wassertaufe, was für die anderen sichtbar ist, sondern was hier steht, denn die Liebe Gottes hat ihn von Grund auf erneuert. Das ist die Frage an dich. Hast du erlebt, dass das Evangelium in deinem Leben wirksam geworden ist? Hast du die verändernde Kraft Gottes erlebt? Hast du erlebt, dass Gott dein Leben von Grund auf erneuert? Daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Und dann heißt es natürlich auch, weitere Schritte zu gehen und sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Aber das ist der Punkt. Hat Gott dein Leben verändert? Ist da etwas neu geworden? Hast du die Kraft des Evangeliums erlebt? Dann möchte ich noch auf eine Stelle eingehen, 2. Timotheus 3, da steht, der Schreiber über Menschen, vor denen er warnt, und er sagt dann, sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Das heißt, wir können das ganze Evangelium kennen. Wir können das ganze fromme Vokabular kennen. Wir können die richtigen, theologisch richtigen Antworten geben. Aber die Frage ist das alles in uns wirksam geworden? Hat das unser Leben wirklich verändert? Ist die Kraft Gottes wirksam an uns geworden? Haben wir das an uns rangelassen? Oder haben wir innerlich doch immer letztlich noch gesagt, ich lebe mein Leben. Ich weiß das alles, das ist das eine, das ist wunderbar. Ich gehe in die Gemeinde und sonst wie was. Aber ich lebe mein Leben. Ich lasse Gott gar nicht sozusagen wirklich an mein Innerstes ran und lasse Gott gar nicht mich verändern. Und das ist der Punkt, der hier angesprochen wird. Die Kraft Gottes, die uns verändern will, die muss an uns wirksam werden. Da ist es wichtig, dass wir erleben, dass Gott unser Leben neu gemacht hat. Ich muss mal einen Schluck irgendwann trinken. Das hatte noch einen Punkt, der mir gerade wieder entfallen ist. Gut, vielleicht kommt es dann noch. Kolosser 4 möchte ich noch einmal aufgreifen, eine Stelle. Ich lese es erstmal einfach vor. Weiter lässt euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus Christus tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Da sehen wir etwas von der Zielrichtung. Wenn wir Christ geworden sind, worum geht es denn dann? Dann geht es darum, geistlich reif zu werden. Und das schreibt der hier an die Menschen in Kolossee. Ihr sollt geistlich reife Menschen werden und deren Willen, ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Darum geht es. Es geht nicht darum, etwas Bestimmtes zu tun oder dann lebe ich meins. Nein, es geht darum, dass dein Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Und das heißt auch, wenn jemand sagt, Jesus ist mein Herr, dann heißt das, er ist der zu bestimmen hat über mich. Ich gebe meinen eigenen Weg auf, meinen eigenen Willen auf und ich erkenne ihn als Herr an. Das heißt, ich weiß, wer er ist und ich lasse mich durch ihn leiten und nicht mehr durch meine Vorstellungen, nicht mehr durch das, was ich denke, was irgendwie richtig sein könnte. Jetzt zu diesem Thema eigener Wille. Vielleicht denkt jemand, naja, aber bei mir, da kann ja gar nicht so eine große Veränderung geschehen. Ich habe ja nicht vorher Drogen genommen, ich habe nicht irgendwie das ganz ausschweifende Leben vorher geführt, sondern ich bin ja christlich aufgewachsen. Ich habe von Kind auf an, bin ich irgendwie in die Gemeinde mitgenommen worden, ich habe so viel Gutes gehört. Bei mir kann es ja gar nicht diese starke Veränderung gegeben haben. Doch, jeder Mensch, der geboren wird, fängt an, nach seinen eigenen Vorstellungen leben zu wollen, nach seinen eigenen Willen leben zu wollen. Und es ist eine radikale Veränderung, wenn wir anfangen zu sagen, nein, ich hänge meine eigenen Pläne für mein Leben an den Nagel. Ich gebe das auf und ich frage, was, Jesus, was willst du? Und das hat dann Konsequenzen auf unser ganzes Leben, auf unseren Beruf, darauf, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir unsere Ehe führen, wie wir vielleicht überhaupt einen Partner fürs Leben suchen. Auf alles hat das entsprechende Auswirkungen, wenn wir fragen, Jesus, was willst du? Ich möchte, wie bei meiner letzten Predigt, am Ende einen Vers stellen aus Apostelgeschichte 17, Vers 11. Die Juden in Beröa waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonik. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein. Und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Also die Leute haben das bereitwillig erstmal sich angehört, und das hoffe ich, dass ihr das auch habt. Aber es geht nicht darum, mir zu glauben, sondern es geht darum, dass ihr Gottes Wort nehmt. Weil Gott hat gesprochen. Manchmal sagen Leute, ich würde so gern, dass Gott zu mir spricht. Gott hat gesprochen. Das ist das, was er gesprochen hat, sein Wort. Und wir müssen nur anfangen, es wirklich zu lesen und den Heiligen Geist darum zu bitten, uns die Augen zu öffnen, dass wir es verstehen, dass wir offene Augen haben, Augen des Herzens, so wird das an einer Stelle beschrieben, dass sie geöffnet sind, dass wir das verstehen. Also nehmen wir die Bibel und sagen, Gott, ich möchte dich mehr verstehen, ich möchte mehr die Nachfolgen, ich möchte nicht mich leiten lassen durch das, was ich einfach immer nur bisher gehört habe. Das heißt nicht, dass es alles falsch ist, aber unsere Basis des Glaubens ist Gottes Wort. Das ist ja die große Errungenschaft der Reformation gewesen. Sola Scriptura, also allein die Schrift. Das war der große Streitpunkt ja auch
von Luther zu der katholischen Kirche, weil die katholische Kirche gesagt hat, wir haben Gottes Wort und wir haben die kirchliche Tradition. Und die kirchliche Tradition hat den gleichen Stellenwert. Und das kann auch jetzt in unserem Leben passieren, dass wir die Tradition, aus der wir kommen, dass sie den gleichen Stellenwert hat. Aber unsere Basis des Glaubens ist Gottes Wort. Und wir müssen alles immer wieder, auch was an kirchlichen Traditionen und gemeindlichen Traditionen entsteht, müssen wir immer wieder prüfen und sagen, stimmt das mit Gottes Wort überein? Wir müssen vielleicht Korrekturen auch vornehmen, weil das ist die Basis unseres Glaubens. Und da kommen wir zur Wahrheit. Und dort erleben wir dann auch den entsprechenden Segen aus all dem. Und schneiden uns nicht selber davon ab. Ich wünsche euch Gottes Segen und wünsche, dass ihr viel Mut habt, da weiterzugehen. Wer auch diese Themen vertiefen will, ihr könnt gerne auf meine Internetseite schauen. Ich habe eine Internetseite, die heißt bibelentdecken.de, also bibel-entdecken.de. Und da habe ich zu diesen Themen auch aufgeschlüsselt, welche Bibelstellen, wo diese Themen, also wo da mehr zu steht. Das kann man dann immer anklicken, das entsprechend verlinkt zu Bible-Server.com. So dass man das alles vertiefen und weiterlesen kann. Also schaut da gerne drauf auf bibelentdecken.de. Amen.